Willkommen zu Gastrogeplauder, dem gastroenterologischen Wissenspodcast der DGVS.
Wie kann die Gastroenterologie in Zeiten des Wandels bestehen? Welche Rolle spielt der Zusammenhalt des Fachgebietes und medizinische Innovationen? Liebe Hörerinnen und Hörer, mein Name ist Petra Lünen und ich sage herzlich willkommen zu einer zweiten Folge von Gastroplauder mit Professor Michael Manns. Herr Manns, wir haben in der letzten Folge viel über die Entwicklung der DGVS und der Kongresse gesprochen, die Sie über die Jahrzehnte maßgeblich mitgestaltet haben. Wir haben auch über die UIG gesprochen, sehr interessant, und vor allem über den Startschuss für die Viszeralmedizin mit dem Kongress 2006 in Hannover. Die Viszeralmedizin, die inzwischen wirklich eine eigenständige Marke hier in Deutschland geworden ist und sehr für die Interdisziplinarität unseres Fachgebietes oder unsere interdisziplinären Bestrebungen eigentlich steht. Wir hatten auch ganz am Anfang kurz die Rolle der Endoskopie angesprochen. Ganz zu Beginn hatten Sie gesagt, dass Sie eigentlich sehr konkret miterlebt haben, Endoskopie, die eigentlich außerhalb der DGVS in einer eigenen Fachgesellschaft abgebildet worden ist, in die DGVS integriert worden ist. Es ist die Sektion Endoskopie gegründet worden. Sie haben auch sehr schön geschildert, wie wichtig Sie das für die Einheit des Fachgebiets und die Sichtbarkeit auch der Gastroenterologie halten. Jetzt ist es ja so, dass unser Fachgebiet noch viele andere Experten beherbergt, sag ich mal. Das sind die CD-Experten, die Hepatologen, die Onkologen. In vielen Ländern ist das anders. Da sind diese Subspezialitäten einzeln abgebildet und es gibt auch auf europäischer Ebene eigentlich für jede Expertengruppe eine eigene Fachgesellschaft. Die EASL, an der Sie ja selber sehr aktiv waren. Wie beurteilen Sie das? Wie kann man dieses Spezialistentum in der Gastroenterologie, was ja auf europäischer Ebene auch so abgebildet wird, fördern, gleichzeitig aber die Einheit des Fachgebietes bewahren, die ja auch wichtig ist?
Das ist jetzt ein sehr komplexes Thema. Dinge haben oft auch ihre Eigendynamik, aber man muss auch natürlich wissen, wo das Fernziel ist. Und man muss auch unterscheiden, wo die wissenschaftlichen Schwerpunkte sind und was das Fach als klinische Einheit betrifft. Wissenschaftlich wird man nur internationalen Erfolg haben, wenn man sich fokussiert und wenn man interdisziplinär arbeitet. Mhm. Und vielleicht, wenn wir hier etwas Zeit darauf verwenden dürfen, was habe ich erlebt inhaltlich, außer dem politischen Zirkus? Ja. Gallensteinleiden. Und da kommt auch die Endoskopie wieder ins Spiel. Gallensteinleiden. Ich habe erlebt, dass man mit Gallensäurentherapie Cholesterinsteine aufgelöst hat innerhalb eines Jahres. Und wenn man die Therapie beendet hat, waren die Steine nach einem Jahr wieder da. Zumindest zur Hälfte. Dann gab es die Lithotripsie, großer Fortschritt, dass man mit Ultraschall von außen Gallenblasensteine zertrümmert hat. Das war Mitte der 80er Jahre. Und ich kann mich noch erinnern, das war auch die Zeit, als ich in den USA war. Und überall wurden Stone Center eröffnet. 3 Jahre später kam ich dann wieder an dieselbe Universität, sage ich, was macht euer Stone Center? Closed. Ja? Weil man dann auf einmal die laparoskopische Cholezystektomie entwickelt hat. Und dann, dass man dann sagt, die Gallensteine in der Gallenblase gehören dem Viszeralchirurgen und die Gallensteine im Gallengang gehören aber dem Gastroenterologen, dem versierten Endoskopiker. Und ich glaube, dieses einzelne Themenfeld zeigt, wie wichtig die Viszeralmedizin als Einheit ist, denn im Zentrum steht der Patient und der möchte von wem auch immer am kompetentesten behandelt werden. Ein anderes Gebiet, wo ich selbst wissenschaftlich nicht aktiv war, aber andere in Deutschland sehr aktiv waren, das ist natürlich Ulcus und Helicobacter. Ja. Und wer 1981 gesagt hat, dass das Magenulcus eine Infektionskrankheit wurde, als Spinner bezeichnet. Ja. Und Entdeckung des Helicobacters ist ja etwas, was so nicht vorhergesehen wurde. Generationen von Chirurgen haben sich mit Billrot 1 und Billrot 2 Magenresektionen beschäftigt. Dann gab es die Säureblocker. Ohne Säure kein Ulkus. Aber wenn man die abgesetzt hat, dann war die Rezidivrate hoch und dann kam der Helicobacter. Mhm. Und man hat das Ganze dann mit 1 Woche Antibiotikatherapie beseitigt. Das Problem ist jetzt übertrieben, der Teufel steckt im Detail. Mhm. Aber das ist ein Gebiet, was ja auch dann mit dem Nobelpreis belohnt wurde. Das andere, wo ich aktiv mitwirken durfte, ist die Hepatitis C. Mhm. Ja, also in den 80er, 90er Jahren war das noch 80er Non-A, Non-B-Hepatitis. Der erste große Hepatitis-Kongress, den ich besuchen wurde, war 81 in New York. Mhm. Da hatte Harvey Alter, der spätere Nobelpreissieger, ein Panel von Seren, von denen gezeigt werden konnte, dass diese Seren eine Hepatitis Non-A, Non-B übertragen hat auf andere Patienten und dass dieses Serum wiederum eine Hepatitis in Schimpansen ausgelöst hat. Und mit Kontrollserien hatten damals viele Arbeitsgruppen rund um die Welt, auch Deutsche, behauptet, sie haben den Test für das 9A9B-Virus gefunden. Und das Ergebnis war dann am Ende, dass alle falsch lagen. Mhm. Weil die Technologie, die man verwendet hat, Elektronenmikroskopie, Enzym-Immune-Assay, Radiomune-Assay, war nicht geeignet, das Virus zu entdecken. Erst die molekulare Klonierung. Es war die Technologie der molekularen Medizin, die dann letzten Endes dazu geführt, dass dieses Virus in einer Firma entdeckt wurde, die gegründet wurde mit 5 Millionen Dollar Venture Capital. Das erfolgreichste Medikament dann, Sofosbuvir, wurde dann später für 11 Milliarden von einer anderen Firma übernommen. Und am Ende, um die Geschichte kurz zu machen, die Schritte von der Entdeckung des Virus bis 2014, die Heilung von praktisch allen Patienten mit Tabletten über eine beschränkte Zeit, hat die Zusammenarbeit von Virologen, Industrie und der Gastroenterologie erfordert. Und wir hatten ja dann auch das Kompetenznetz Hepatitis in Hannover einwerben können als eine nationale Aufgabe mit Herrn Roggendorf und Herrn Dienes dann und haben dann auch mit vielen Gruppen in Deutschland, nicht zuletzt die Frankfurter Gruppe, dann noch zusammen prominent an den internationalen Studien mitgearbeitet und waren auch Studienleiter. Also ich glaube, die Entwicklung der Gastroenterologie und der DGVS kann durchaus auch die aktive Rolle der deutschen Gastroenterologen, Hepatologen bei der Entwicklung der Hepatitis C-Therapie im klinischen Bereich durchaus erwähnen. Man braucht natürlich einerseits die Protagonisten, die das Feld führen. Man braucht aber natürlich auch die klugen Köpfe und die jungen Leute. Und man muss natürlich, und dafür sind die alten Herrschaften durchaus dienlich, dass man das Fachgebiet so attraktiv verankert und darstellt und Erfolge vorweisen kann, dass die jungen Leute dieses als ein Berufsfeld der Zukunft ansehen. Das heißt, man muss sie attraktiv für die Leute machen, die dann am Ende entscheiden, in welche Spezialität der Medizin sie gehen. Und ich glaube, dass die Vielfalt der Gastroenterologie, sei es die Hepatologie, sei es die entzündlichen Darmerkrankungen, all den Biologika jetzt oder auch die Endoskopie, dass es da wirklich die Möglichkeit gibt, später spezialisiert als Forscher, spezialisiert wissenschaftliche Schwerpunkte zu entwickeln oder dann als leitender Arzt, zum Beispiel in einem Krankenhaus oder in der niedergelassenen Medizin, das gesamte breite Fachgebiet dem Patienten gegenüber zu vertreten.
Also ein klares Plädoyer eigentlich, Spezialisierung, Interdisziplinarität absolut erforderlich, um wissenschaftliche Entwicklung zu ermöglichen. Können Sie nochmal so in Worte fassen, also Entdeckung Hepatitis C-Virus bis hin zum Medikament, was für eine Zeitspanne ist das? Das ist ja auch eine wahnsinnige Verkürzung, die wir heute erleben.
Also
oder?
Es gab ja, also das Virus ist 89 entdeckt worden, aber Jay Hufnagel aus USA hat schon 1986 bei der Non-A9B-Hepatitis Interferon eingesetzt. Hatte überschaubare Erfolgsraten. Als man dann in den 90er Jahren das Virus mit PCR messen konnte, hat man gemerkt, dass wenn die Therapie das Virus nicht vollkommen eliminiert, dass es dann wiederkommt. Und dann haben die 90er Jahre dann Interferon, 6 Monate, 12 Monate, niedrige Dosis, hohe Dosis, personalisierte Medizin, Kombination mit Ribavirin, Kombination mit den ersten direkt antiviral wirksamen Substanzen, Polymerase, Protease, Inhibitoren, NS5A-Inhibitoren, bis dann am Ende ein Cocktail rauskam, der alle Subformen der Hepatitis, also Genotyp unabhängig, in über 90% zur Heilung führt. Und dieser Prozess, da mussten auch die Patienten mitmachen. Patienten haben oft gelitten, ein Jahr Interferon mit massiven Nebenwirkungen und Heilungsraten von 10-30%. Ja. Also das war schon ein Lernprozess. Aber ohne diesen Prozess hätten wir nicht heute die Möglichkeiten. Und das Beste, was man anwenden kann, in der größten Zeit meiner beruflichen Tätigkeit war die Hauptindikation für die Lebertransplantation die Hepatitis C. Und sie ist heute nur noch eine seltene Indikation, weil man die Erkrankung vorher heilt.
Und welche Bedeutung hatte die EASL für diese Entwicklung?
Die EASL ist die Europäische Fachgesellschaft für Lebererkrankungen. Ich bin ihr, glaube ich, 83 oder so beigetreten, war dann auch Anfang der 90er Jahre im Scientific Committee. Bin jetzt im Steering Committee der ESL Lancet Commission. Da muss man sagen, auf europäischer Ebene ist der Jahreskongress schon wichtig, um die Forschungsergebnisse auszutauschen neben dem amerikanischen Leberkongress. Und hier wäre die UEGW das Dach für die hochgehobene Fortbildung ist, ist die primäre wissenschaftliche Darstellung der Originalstudien, Originaldaten schon in dem ESL-Kongress als dem wichtigsten Forum. Mhm.
Sie sind, glaube ich, auch verantwortlich für die, ich sag jetzt mal, Ausgründung, die 85, die Gründung der GASL, der GASL. Was war da Ihre Funktion? Warum war das dann auch nochmal wichtig, das auf deutscher Ebene so ein Netzwerk zu schaffen, ein eigenes Netzwerk zu schaffen?
Also die wurde 85 in Mainz gegründet durch meinen Chef, den Herrn Meyer zu Möschenfelde. Und ich war Kongresssekretär, Knecht, wie man das nennen will. Ich war halt eben damals, ich habe 77 angefangen, 85, also ich war 8 Jahre im Geschäft. Und war eine Ehre, damals auch mit anderen, Thomas Hütter, das ein Name, aber viele andere aus unserer Schule, haben wir das zusammen organisiert. Es war umstritten, weil man es als eine Konkurrenz zur DGVS einerseits betrachtet hat. Aber die ESL ist auf europäischer Ebene, ich glaube, ist in Marburg gegründet worden, 1968 oder so, und hat viel professionellere und frühere Entwicklung genommen, auch durch internationale Leitfiguren im Verhältnis zur UIG, die nachher kam. Und es gab in vielen Ländern Europas, ist Gastroenterologie und Hepatologie nicht zusammen, sondern ist die Hepatologie eine eigene Disziplin, Frankreich, Spanien. Und die haben alle nationale Gesellschaften, sodass Deutschland eines der wenigen Länder war, die keine eigene Lebergesellschaft hatte. Und wir wollten keine Konkurrenz zur DGVS. Also wir haben die Einheit der Gastroenterologie als gesamtes Fach. Und trotzdem wollten wir, deshalb haben wir es auch Arbeitsgemeinschaft genannt, wir wollten auch als wichtiger Teil der europäischen Gesellschaft, dass wir auf Arbeitsebene, und deshalb während die DGVS im Herbsttag, tagt die GASL Ende Januar, Anfang Februar. Und hier wird auf nationaler Ebene halt eben auch die Verbünde, die wir haben. Ja. Da wird auch besprochen, wie man sich in die europäische Gesellschaft einbringt. Und dass die Leute, es gibt ganz 2 State-of-the-Art-Lectures, sonst nur Originalpräsentation, keine Parallelsitzungen. Und die Präsentation ist praktisch so 99% in der Hand von Nachwuchswissenschaftlern, die auch die Ergebnisse erarbeiten. Also ist der Begriff Arbeitsgemeinschaft ist korrekt.
Also finde ich ganz interessant, wie Sie das darstellen. Also es gibt eben nicht immer nur diesen einen Weg. Es gibt eigentlich so verschiedene Stränge, die man verfolgen muss und was man auch mit verschiedenen Institutionen sozusagen macht. Trotzdem, wir als DGVS in Deutschland bilden die komplette Gastroenterologie ab. Was glauben Sie, wie wichtig das ist, um Nachwuchs zu gewinnen? Also werden wir genauso erfolgreich, wenn wir jetzt nur Hepatologen oder nur Endoskopiker ansprechen würden?
Nein. Also man muss jetzt, das hat ja auch die Entwicklung auch in meiner Zeit in der DGVS gezeigt. Die universitären Gastroenterologen haben sich ja auch nochmal organisiert, die leitenden Krankenhausärzte und die Niedergelassenen. Das ist auch keine Konkurrenz verstanden zur DGVS, sondern unter dem Dach der DGVS haben die ihre eigenen Probleme. Die universitären Gastroenterologen müssen natürlich sehen, dass sie ihr Fach in den Universitäten entsprechend positionieren, selbstständige Lehrstühle und so weiter. Und die niedergelassene Gastroenterologie hat sich auch in den letzten Jahrzehnten erst entwickelt, muss viel breiter aufgestellt sein, auch die haben Schwerpunkte. Da gibt es einige, die sich um die Behandlung von Lebererkrankungen, Hepatitis und so kümmern. Und dann gibt es halt eben welche, die nur endoskopieren. Und wichtig ist, glaube ich, damit das Fach attraktiv bleibt, muss man erkennbar darstellen, dass die jungen Leute, die eintreten, dass sie exzellente Berufsaussichten haben, in dem ganzen Spektrum. Die wenigsten werden am Ende leider einer universitären Abteilung werden. Leitende Krankenhausärzte ist eine wichtige Position. Hier ist die Breite gefordert. Das ist ganz, ganz wichtig. Und in der niedergelassenen Medizin hat die Endoskopie einen hohen Stellenwert.
Das ist auch klar der Wunsch der Juga. Also wir haben ja die junge Gastroenterologie in unseren Reihen und die treffen sich auch heute interessanterweise nach unserem Podcast hier zum Workshop. Und das ist auch das, was die wollen. Die wollen sich breit aufstellen, um die Wahl zu haben, um die Türen offen zu halten und die Wahl zu haben. Und jetzt muss ich aber trotzdem noch eine Anekdote bei Ihnen rauskitzeln, weil Sie mir auch im Vorgespräch verraten haben, dass Sie so eine Art Juga-Alumni sind, weil Sie nämlich des Thonbacher Kreises angehören. Erzählen Sie doch mal ein bisschen unseren Zuschauern, was ist das für ein verschwörerischer Kreis, der sich dahinter verbirgt?
Ja, nicht verschwörerisch. Ich bin ja 91 nach Hannover berufen worden und damals gab es eine ganze Reihe von Berufungen. Und wir haben ja die Wiedervereinigung gehabt, ja. Kurz vorher, es wurden die Lehrstühle im Osten unseres Landes praktisch alle neu besetzt. Und auch gab einen Generationswechsel in der alten Bundesrepublik, so dass wir auf einmal eine ganze Gruppe waren, die neu und jung berufen waren und keine Lust hatte, nach der Pfeife derer zu tanzen, die 15, 20 Jahre schon im Amt sind. und nicht im Traum daran gedacht haben, dass irgendwann ihre aktive Tätigkeit irgendwann zu Ende geht. Ja. Und so haben wir uns dann getroffen, initial, also als Junggastroenterologen und ursprünglich auch regelmäßig dann in der guten Lokalität im Schwarzwald. Daher kommt der Name Turnbergkreis. Und dann irgendwann waren die Junggastroenterologen, die Altgastroenterologen, inzwischen sind ja alle pensioniert, ja, aber die treffen sich immer noch im sogenannten Turnbergkreis, um an die guten alten Zeiten sich zu erinnern.
Ja, also ich finde das total interessant und werde das auf jeden Fall den Jugas berichten, dass es sozusagen eine Vorgängerorganisation gibt, die auch noch existiert. Das müsste man ja eigentlich unbedingt mal zusammenbringen, glaube ich, diese beiden Seiten. Finde ich wirklich spannend. Jetzt haben wir ganz viel über die Gastroenterologie gesprochen als gesamtes Fach, aber auch mit der Notwendigkeit der Spezialisierung in der Wissenschaft. Sie sind aber nicht nur in der Gastroenterologie und in den europäischen Fachgesellschaften, insbesondere UIG und EASL, sehr aktiv gewesen, sondern Sie sind auch Vorsitzende der DGIM, der Deutschen Gesellschaft für Innere Medizin gewesen. Und jetzt möchte ich auch so, ich bin ja mit Herrn Jens auch immer so ein bisschen im historischen Gespräch, Gründung der DGVS 1913. Boas hängt sich ein Praxisschild an die Tür. Ich bin jetzt eine Praxis für Gastroenterologie. Und Frerichs und viele andere Gastroenterologen schreien auf und sagen, das geht gar nicht, wir müssen ein Fach bleiben. Wie kriegt man denn den Spagat hin? Wie lässt sich die Gastroenterologie innerhalb der breiten inneren Medizin positionieren? Oder wer hatte jetzt recht, de Boas oder Frerichs recht? Natürlich hatte Boas recht, aber wie würden Sie das für uns einordnen?
Also ich glaube, beide hatten recht. Und ich glaube, es gibt auch die Entwicklung, nicht jeder kann alles machen, vertreten. Mhm. Und Ismar Boas, ich glaube 92, 93, eine meiner ersten größeren Tätigkeiten, war als ständiger Schriftführer mit dem amtierenden Präsidium der DGVS in der Charité auf der gastroenterologischen Station eine Gedenkplakette für Ismar Boas zu errichten, der seine Praxis in der Friedrichstraße hatte und so viel ich weiß niemals Professor der Charité war. Ja. Dann kann ich mich auch noch erinnern, wo Sie den Namen Theodor Frerichs nennen, dass 1995 anlässlich der gemeinsamen Tagung von UIG und DGVS an einem Sonntagvormittag wir auf dem Schöneberger Friedhof waren, wo nebeneinander der von Langenbeck, der Pionier der Viszeralchirurgie, und das Grab von Theodor Frerichs liegt. Und das hat eben eine Granate in den letzten Wochen des Zweiten Weltkrieges das Grab von Internistenpräsidenten zerstört hatte, während das Grab des chirurgischen Pioniers von der Deutschen Gesellschaft für Chirurgie gepflegt und gehütet
monumental,
wird.
Monumental, auch immer noch mit einem monumentalen Grabstein versehen.
Und wir haben dann an einem nebligen Sonntag der UIGW-DGVS-Tagung mit Professor Arnold als damaligen Präsidenten interdisziplinär Gesellschaft, Professor Beger, der Altpräsident war. Professor Beger war, so viel ich weiß, also auch in meiner Zeit, 94 oder so, war er Präsident in Ulm. Und eine Anekdote, es war noch ein altes, ehrwürdiges Mitglied der, wenn Sie mich schon nach Anekdoten kitzeln, prominentes Mitglied der Gesellschaft, waren wir dann mit 4 Leuten im Taxi auf dem nebligen Friedhof, sonntags morgens um 10, um die Gedenkplakette der DGVS dann dort und einzurichten. Da sagt der Taxifahrer zu dem altehrwürdigsten Mitglied, was wollen Sie denn hier? Wollen Sie hier Probe liegen? Ja.
Also das, den Namen verraten wir nicht. Ich weiß ihn tatsächlich, weil ich schon mal in den Genuss dieser Anekdote gekommen ist. Aber ich finde das auch ein total schönes Bild. Also das ist ja so eine Art frühe Form von Viszeralmedizin. Einmal anders gedacht irgendwie. Im Endeffekt, wenn man alle Eitelkeiten beiseite lässt, steht man sich vielleicht näher, als man denkt. Das kann man ja praktisch symbolisch so stehen lassen. Also ich habe Sie so verstanden, beide hatten recht, Frerichs hatte recht, Boas hatte recht, es braucht die allgemeine innere Medizin und die Gastroenterologie.
Ja. Und das, was für euch auch noch wichtig ist, also früher waren ja wirklich auch zahlreiche Chirurgen Präsidenten der DGVS. Ich habe allein in meiner Zeit als Schriftführer Herrn Beger und Herrn Herfahrt erlebt. Herfahrt kurz vorher und Beger dann in meiner Zeit. Theodor Frerichs war ja letztlich Direktor der Inneren Medizin, der Charité, und aber auch, wenn man so will, hepatologisch-gastroenterologisch orientiert. Und unter seiner Ägide ist ja 1882 die Deutsche Gesellschaft für Innere Medizin gegründet worden. Interessant ist, sein Privathaus ist heute die Schweizer Botschaft. Ja.
Nein.
Vom Bahnhof aus kann man sehr gut die Schweizer Fahne sehen.
Ja, ja.
Und als ich Präsident der DGVS war, hatte die Familie uns auch Dinge überreicht, die an dieses Haus erinnern. Und Nachfahren und der Schweizer Botschafter hatte dann den Vorstand der DGIM eingeladen, die Schweizer Botschaft zu besuchen.
Ja, ja. Unglaublich.
Das Wohnhaus des Gründers der Deutschen. Ja. Die Deutsche Verinnerung Medizin war durch die wachsenden Spezialgesellschaften, hatte sie zunächst auch Probleme gehabt. Ja. Die Kardiologen haben eine Woche vorher ihren Jahreskongress und sagen wir mal, die Gastroenterologen hatten im Herbst ihren Kongress, sodass halt eben auch die Industrie wird ja nicht das Geld zweimal ausgeben können, sodass dann die Unterstützung zum Teil auch weg von der Innenmedizin hin zu den Spezialgesellschaften.
Auch ein Problem bei der Visceralchirurgie übrigens, ne?
Ja. Und ja, die Visceralchirurgie ist die junge Gesellschaft und wenn man so will, die hatten auch ihre eigenen Probleme, weil die Deutsche Gesellschaft für Chirurgie ist ursprünglich, die sind Chirurgen, letztlich eine viszeralchirurgische Gesellschaft und dann erst kam Herzchirurgie, Unfallchirurgie, plastische Chirurgie dazu. Aber inzwischen hat auch das sich herausgemeiert. Ja, insofern, der Jahreskongress der Deutschen für Innenmedizin erfreut sich extremer Beliebtheit, über 10.000 Teilnehmer. Wiesbaden unverändert, der Ankerkongress für die Stadt, das Rhein-Main-Zentrum ist nach Vorstellung der DGIM konstruiert. Da war ich als Vorstand noch mit beteiligt. Das Frankfurter Architekten haben das gemacht und die Stadt hat das mit Rücksprache mit der DGIM gemacht. Der erfolgreiche Geschäftsführer, Herr Brokli, hat da als Wiesbadener Rechtsanwalt die Geschicke im Blick gehabt. Und was aber ganz gut funktioniert, ist, dass doch die Teilgesellschaften unter dem Dach der DGIM in einem regen Austausch mit der DGIM als Dachgesellschaft sind, dass es unausgesprochene Regeln gibt, dass alle Teilgesellschaften in regelmäßigen Abständen den Präsidenten oder die Präsidentin der Gesellschaft und dass die DGIM, jetzt sage ich jetzt mal so, der große allumfassende Fortbildungskongress ist und auch ein niedergelassener Gastroenterologe möchte wissen, was in der Kardiologie passiert. Er möchte wissen, was in der Endokrinologie passiert. Dazu kommt, dass sehr oft Endokrinologie und Gastroenterologie im kommunalen Bereich von einer Leitungsperson vertreten werden, sodass die innere Medizin als Dachgesellschaft hier für die ärztliche Weiterbildung eine nicht zu unterschätzende Aufgabe wahrnimmt.
Ich würde noch einen Punkt ergänzen, den ich so aus der Geschäftsstelle erlebe. Wir arbeiten gerade wieder an einer Novelle der Weiterbildungsordnung. Die BRK hat ja beschlossen, die Weiterbildungsordnungen zu entschlacken, zu verschlanken, zu verkürzen. Und da wird einem ganz klar, wie wichtig und bedeutsam die DGIM ist, weil sie eben uns alle die Schwerpunktfächer unter einem Dach versammelt und Abstimmungsprozesse ermöglicht, die auch dann das politische Gewicht, was man gemeinsam dann hat, deutlich erhöht. Also das ist eine wirklich gerade auch wieder sehr konstruktive Geschichte, die man da mitmachen darf. Herr Manns, wir sind so ein bisschen am Ende. Ich würde so abschließend gerne noch einmal auf das Thema Herausforderungen und Zukunft zu sprechen kommen. Wir sind gesundheitspolitisch im Moment, glaube ich, wirklich sehr in der Diskussion, sehr gefragt. Wir haben ganz erhebliche Probleme. Die werden ja gebetsmühlenartig wiederholt und in den Zeitungen verbreitet. Alternde Gesellschaft, mangelnde Ressourcen, finanziell, aber auch Personalmangel, immer spezialisiertere, komplexere Medizin und Kosten, die damit verbunden sind. Die Antwort der Politik, das erfahren wir ja jetzt gerade, wir haben eine große Strukturreform der Krankenhäuser vor uns, die für uns alle noch eine Blackbox ist, ist die Spezialisierung. Wir brauchen mehr Spezialisierung. Ich glaube, es ist auf der anderen Seite aber so, und das ist auch in unserem Gespräch rausgekommen, dass wir neben der Spezialisierung oder die Gastroenterologie gerade neben der Spezialisierung auch einen breiten Versorgungsauftrag hat. Wie können wir diese Notwendigkeit, Spezialisierung, die ja auch in der Vielfalt dann wieder nochmal besonders begründet ist, das haben Sie eben wunderbar erklärt, mit dem breiten Versorgungsauftrag, den wir eben auch haben in den Krankenhäusern, sind es ja die Gastroenterologen, die die Breite der Menschen eigentlich versorgt. Wie kann man das in Einklang bringen?
Ja, was Sie indirekt ansprechen, ist das Thema allgemeine innere Medizin. Die Medizinische Hochschule Hannover gehört zu den Kliniken mit den 3 bis 5 höchsten Case-Mix-Index. Also sie ist ein Krankenhaus der Supramaximalversorgung. Und da hat die Gastroenterologie letztlich, nimmt quasi die Aufgabe der Allgemeinmedizin. Also Patient, der ins Krankenhaus kommt, die Kardiologen schauen sich an, ob er einen Herzkatheter braucht oder nicht. Wenn er keinen braucht, ist er allgemeine innere Medizin. Und dann hat die Gastroenterologie auch eigene Betten dafür. Ich glaube, politisch ist nicht durchsetzbar, dass man den Facharzt Allgemeinmedizin und Gastroenterologie nennt. Das ist nicht durchsetzbar. Unsere chirurgischen Partner in der Visceralmedizin, die heißen ja inzwischen die Abteilungen und ich glaube auch der Facharzt für Allgemein- und Viszeralchirurgie. Das muss auch nicht sein. Aber das zeigt auch, wie wichtig die DGIM, die Aufgabe der DGIM hat. Also in Hannover war ich ja 28 Jahre Klinikleiter, dann am Schluss 6 Jahre Präsident. habe auch das Zentrum Innere Medizin geleitet, was wir rotierend unter uns aufteilen. Und da ist auch gewachsen die Spezialisierung. Und irgendwo muss die allgemeine Innere Medizin natürlich auch vertreten sein. Das andere Thema ist Geriatrie. Das ist an der Universität nicht so ein großes Thema wie auch zum Beispiel in kommunalen Häusern. Im Rahmen der Krankenhausreform, die Sie ansprechen, wird es ja auch eine Spezialisierung geben. Nicht mehr, dass jeder alles behandelt. Und man wird auch unterschiedliche Levels haben. Und wenn, das ist auch eine wichtige Aufgabe, die meiner Ansicht nach unterrepräsentiert ist. Ordinaris wird derjenige, der die meisten Impact-Faktoren und Drittmittel hat und der thematisch passt. Praxis wird der machen, der es will. Ja. Aber es gibt keinen Weg zur strukturierten Ausbildung und Weiterbildung von Chefärzten. Und ich glaube, hier wird auch die DGVS mit der DG eine wichtige Aufgabe haben, damit auch doch die leitenden Ärzte vorbereitet werden. Wir haben in Niedersachsen ein großes Thema, das ist die Primärärzteversorgung. Man kann sagen Hausärzteversorgung, Allgemeinmedizin. Wir sind ein Flächenland und haben extreme Probleme, dass die jetzt, sage ich mal, im Schnitt 72-jährigen Hausärzte, die als Alleinkämpfer 24 Stunden, 7 Tage in der Woche arbeiten und deren Nachfolger, das sind 40-jährige junge Mütter, die brauchen andere Modelle. Und da stehen wir vor einer großen Herausforderung. Und auch die Gastroenterologie wird in der Weiterbildung der Allgemeinmedizin Aufgaben übernehmen müssen. Und da sollte sich die Gesellschaft auch aktiv drum kümmern.
Ja, also ich finde dann das ein ganz wichtiges Plädoyer, weil ich glaube, das ist auch ein Punkt, in dem wir als DGVS uns im Moment sehr beschäftigen. Also die breite Versorgung auf der einen Seite. Und ich weiß, dass viele Mitglieder, die auch die breite Versorgung stemmen, mit Sorge die Entwicklung, Einführung von Leistungsgruppen, Zentralisierung beobachten. Und die Spezialisierung auf der anderen Seite, die wir brauchen, nicht nur um technischen und wissenschaftlichen Fortschritt voranzubringen, sondern weil wir den auch in der Versorgung leisten für die wirklich komplexen Fälle. Und es gibt keine einfache Antwort, wie sich das in Zukunft in diesem System, was wir ja alle noch nicht richtig durchschauen, abbilden lässt. Aber es ist, glaube ich, eine klare Feststellung, dass die DGVS beide oder die Gastroenterologie beide Aufgaben hat und die DGVS die Aufgabe hat, beide Seiten in dem System, was jetzt kommt, was sich weiterentwickelt, abzubilden. Kann man das so
zusammenfassen? Ja, ein Punkt, den ich noch gerne einfließen lassen würde, ist, natürlich wird man für den Facharzt für Allgemeinmedizin auch die Ausbildung in der ambulanten Medizin in der Praxis brauchen, aber ein signifikanter Teil wird im stationären Bereich stattfinden. Und die Ausbildung der Allgemeinärzte wird nicht schwerpunktmäßig an der Universitätsmedizin stattfinden. Die wird an kommunalen Häusern oder konfessionellen privater Trägerschaft stattfinden. Und deshalb müssen auch die dortigen leitenden Ärzte, Chefärzte, müssen auch dies als Teil ihrer Aufgabe betrachten. Denn die Qualität der Primärversorgung in der Peripherie wird abhängig sein von der ärztlichen Weiterbildung zur Allgemeinmedizin, wo die leitenden Chefärzte, gerade die Gastroenterologen, ihre Aufgaben haben.
Herr Manns, herzlichen Dank für sehr inspirierende Einblicke. Gute Erinnerung. Ich danke Ihnen auch für das Einstreuen der einen und anderen Anekdote. Wir sind eben das Gastrogeplauder und da sind solche Geschichten auch immer sehr willkommen. Und vielen Dank für Ihre Visionen für die Gastroenterologie. Ich denke, es ist wichtig, dass man reflektiert, wie sich unser Fach in den letzten Jahrzehnten entwickelt hat, auch um sich den Herausforderungen und Chancen von heute stellen zu können. Und natürlich auch ein großes Dankeschön an Sie, liebe Hörerinnen und Hörer. Kommentieren Sie gerne, korrigieren Sie alles, was Ihnen auffällt oder was Sie beisteuern wollen. Und ich hoffe, wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Vielen Dank, Herr Manns.
Vielen Dank, Frau Lühn.
Das war Gastrogeplauder, der gastroenterologische Wissenspodcast der DGVS. Alle Informationen und Links zur Folge finden Sie in den Shownotes und unter dgvs.de/podcast. Haben Sie Feedback oder Fragen zur Folge oder möchten Sie ein Thema vorschlagen, dann schreiben Sie uns an podcast@dgvs.de. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal bei Gastrogeplauder.